Heute Morgen predige ich über Philipper 2, Vers 1 bis 4. Philipper 2, Vers 1 bis 4. Gibt es nun irgendeine Ermahnung in Christus? Gibt es irgendeinen Zuspruch der Liebe? Gibt es irgendeine Gemeinschaft des Geistes? Gibt es irgendein inniges Mitgefühl und ein Erbarmen? So machet meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr gleichgesinnt seid im Besitz der gleichen Liebe, in der Seele verbunden, den Sinn auf Einigkeit gerichtet, auf nichts aus Eigennutz oder aus nichtiger Ehrbegierde bedacht, sondern in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, jeder nicht nur mit dem Blick auf das Seine, sondern jeder auch mit dem Blick auf das, was der anderen ist. Ja, fängt an mit einer Ermahnung. Ich weiß nicht, ob Sie gerne ermahnt werden. Wenn nicht, können Sie gerade jetzt noch gehen, dann sparen Sie das. Ermahnung ist bei uns im Deutschen immer verbunden mit so einem spitzen Zeigefinger. Ermahnung im Griechischen ist nicht unbedingt mit einem spitzen Zeigefinger verbunden, sondern kann auch bedeuten Ermunterung, kann auch mit Trost übersetzt werden, kann auch Fürsprache bedeuten. Das ist schon, klingt schon ein bisschen anders, ob jemand für sie spricht oder ob er sie nur ermahnt. Und hier ist die Rede von dem Paulus, der seine Christen in Philippi ermahnt, also in dem Sinne auch ermuntert, für sie eintritt bei Gott. Ja, wozu ermuntert oder ermahnt er sie? Letztlich zur Einheit. Es gibt ja viele Sportclubs, die den Namen Eintracht sich gegeben haben. Die sind dann auch nicht davor gefeit, dass sie irgendwann ihren Trainer entlassen oder sich in der Geschäftsführung vielleicht entzweien, aber der Name Eintracht soll versinnbildlichen, wir spielen zusammen. Wir sind ein Mannschaftssport und da zählt nicht der Einzelne, sondern das, was der Einzelne für die Mannschaft bringt. Ja, da spielt so ein 3,5 Millionen Spieler neben einem 500.000 Mark Spieler und muss ihm den Ball zuschieben und den vielleicht das Tor schießen lassen, obwohl er es selber gerne getan hätte. Zusammenspiel. Eigentlich könnte jede christliche Gemeinschaft diesen Namen Eintracht tragen, aber vielleicht geht es hier auch nicht anders als einem Fußballclub. Das heißt, oftmals klappt das Zusammenspiel und manchmal klappt es nicht. Da ist irgendwas, was nicht so harmoniert. Da sind zwei noch nicht gut aufeinander eingespielt. Die müssen noch üben miteinander. Was ist gemeinsam beim Sport und im Christsein? Ich denke, eines ist gemeinsam, es geht um einen Mannschaftssport. Christsein ist nie Sache für Einzelgänger. Christsein und Individualismus sind getrennte Schuhe. Christsein bedeutet, dass mich Jesus in eine Gemeinde einbaut, einbettet, eingliedert, in der ich andere Christen kennen, lieben, achten, mittragen lerne und mitgetragen werde. So ein Sportverein hat einen Trainer. Wir haben auch einen Trainer. Ich denke, dass letztlich Gott uns trainiert. Es gibt gemeinsame Spielregeln. Es gibt auch einen Gegner, gegen den wir antreten und der uns besiegen kann oder wir ihn besiegen können. Nur ist in diesem Fall der Gegner nicht eine andere Mannschaft, dass wir sagen, wir treten jetzt an gegen die Gemeinde in, was weiß ich, Neu-Isenburg, in Heusenstamm, in sonst wo, sondern der Gegner von Christen ist schlichtweg der Teufel. Für viele eine Kasperle-Figur aus dem Mittelalter, für manche nur die neutrale Macht des Bösen, die in jedem drinsteckt, und für die Bibel ein abgefallener Lichtengel, ein gesalbter Cherub, der sich entschloss, autonom zu werden, Selbstbestimmung zu verwirklichen und deshalb sich verkehrte in die Macht des Bösen. Ja, wer wird bei so einem Fußballspiel angegriffen? Da wird normalerweise immer der angegriffen, der den Ball führt. Wenn er den abgegeben hat, wird er immer noch gedeckt, aber er ist nicht mehr so scharf angegriffen wie vorher. In einer Gemeinde ist es ganz ähnlich. Die Leute, die mitarbeiten, werden besonders angegriffen von dem Teufel, weil er sie irgendwo ein Stück weit besiegen möchte und ins Abseits schieben oder einfach entmutigen möchte nach dem Motto, du kriegst sowieso keinen Stich bei mir. Es kann allerdings auch umgedreht sein, dass er selbst dabei merkt, ich kriege keinen Stich gegen sie, sondern in der Führung von Jesus haben sie es gelernt, mich zu besiegen. Ich hatte gerade gestern Abend ein Telefongespräch mit der Rosi Laschinski in Berlin. Ich weiß nicht, wer sich an diesen Namen noch erinnert. Früher hieß sie mal Rosi Hörner. Wir haben sie mehrere Jahre unterstützt. in ihrer christlichen Studentenarbeit an der Hochschule in Berlin. Und sie sagte, das ist mir aufgefallen, sie hat geheiratet vor einem Jahr und macht diese Studentenarbeit nur noch zusammen mit ihrem Mann, ich sage mal ehrenamtlich, weiter unter Ausländern, gerade unter rot-chinesischen Studenten, von denen es dort einige hundert gibt. Und sie sagte, als ich so ganz alleine vorne an der Front stand, spürte ich, dass die Angriffe viel stärker sind, als jetzt, wo ich so ein bisschen mehr zurückgetreten bin. Das würde einmal für eine Gemeinde bedeuten, dass derjenige, der verantwortlich irgendwo an der Front steht, weiß, dass er stärker attackiert wird von dem Feind, als wenn er irgendwo im Hintergrund bleibt. Es würde für andere bedeuten, dass sie vielleicht für denjenigen mehr beten sollten, um ihn zu stützen, dass er nicht entmutigt wird. Und es bedeutet für uns, dass wir zusammenspielen lernen, das heißt betend füreinander eintreten, aber vielleicht auch im Gespräch es lernen, uns nach dem anderen zu erkundigen oder auch ihn zu ermutigen, weiterzumachen. Die Angriffe sind sehr verschieden. Das Ziel der Angriffe ist immer dasselbe, dass wir besiegt werden. Und worin würde es gelingen, dass Christen besiegt werden? Christen sind dann besiegt, wenn sie entmutigt sind, wenn sie mehr Sorgen als Vertrauen haben, wenn sie mehr an sich denken als an das, was Gott für sie oder durch sie tun kann, dann sind sie ein Stück weit besiegt. Nicht für immer, aber im Moment gerade. Und sie können es lernen, wieder aufzustehen. Das Ziel des Feindes ist immer dasselbe. Er möchte Christen zur Unehre Gottes verunstalten. Das heißt, er möchte ihr geistliches Leben so dunkel machen, so schattenhaft, so karikaturhaft, dass man Christus nicht mehr darin erkennen kann. Er möchte das Vertrauen zueinander untergraben und das Vertrauen zu Gott. Im Alten Testament gab es einen König Hiskia, vielleicht haben Sie von dem schon was gelesen oder gehört. Dem begegnete einmal dieser assyrische König, von dem er gerade sich abgelöst hatte, und sagte, wir werden dich jetzt auch besiegen. Wir haben alle Länder besiegt hier im ganzen Umfeld und alle deren Götter haben wir ins Feuer geschmissen und deinen werden wir auch schmeißen. Und ihr lieben Leute, hört nicht auf den Hiskia, der euch auf euren Gott vertröstet. Das klappt sowieso nicht. Das heißt, dieser assyrische König wollte das Vertrauen des Volkes zu seiner Führung untergraben. Und dann hat er später den König noch persönlich attackiert und hat gesagt, dein Gott ist doch auch nicht besser als die anderen, den kannst du auch irgendwo, heute würde man sagen, an Nagel hängen. Vertrau doch nicht auf ihn. Wir holen dich in unser Land mit deinem Volk, siedeln dich dort neu an, da kriegst du auch Weinberge und Äcker und dann geht's dir doch auch gut. Das heißt, das Ziel des Feindes ist immer, das Vertrauen untereinander zu untergraben, das Vertrauen zur Führung wegzuschieben und das Vertrauen in Gott auf die Seite zu rücken und die Leute von sich abhängig zu machen. Ja, wir holen dich dann in unser Land, da geht's dir auch nicht schlecht, mit mir kommst du auch zurecht. Der Paulus schreibt aus dem Gefängnis in Rom an die Christen in Philippi. Diese Christen hatten durchaus ihre Probleme. Einmal wurden sie auch angegriffen. Sie mussten teilweise leiden lernen. Aber nicht nur ein Angriff von außen, auch ein Angriff von innen. Denn da gab es so einige Superchristen, die sagten, wir haben also die theologische Weisheit mit Löffeln gefressen und wir werden euch jetzt zeigen, wie man richtig als Christ auch so ein Superchrist wird wie wir. Sie sprachen dann von Lichtmächten und Finsternismächten und diesem und jenem. Und der Paulus sagt schlichtweg zu ihnen, ihr Gott ist der Bauch. Ist erstaunlich. Leute, die mit ganz hohen theologischen Ideen kommen und der Paulus geht einfach eine Etage tiefer und sagt, ja, die reden zwar da oben, aber ihr Gott ist der Bauch. Das heißt, eigentlich geht es ihnen nur darum, dass sie anerkannt werden, dass sie von den anderen Unterstützung erfahren, denn eigentlich geht es ihnen mehr um ihren eigenen Vorteil als um Jesus. Und deshalb ermahnt er sie hier zur Einheit, zur Eintracht und ermutigt sie, zusammenzuhalten und nicht sich übereinander zu stellen. Da gibt es verschiedene Ermahnungen, ist die Rede von einem Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, innigem Mitgefühl, Erbarmen und ähnlichen Dingen. Das finde ich sehr wichtig und das Ganze zielt dann auf dieses Stichwort Demut. Da heißt es, in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das Wort Demut ist ein im Deutschen, ja, wie soll man sagen, ziemlich wenig gebrauchtes Wort. Bei den Griechen war es kein Schimpfwort, aber wenn man heute sagen würde, jemand steht sozial ganz am Rand, so auf der untersten Schicht, das war das, was man mit Demut bezeichnete. Oder jemand ist so ein Grieche, der immer nur nachgeben muss, weil er kein Rückgrat hat. Das war Demut bei den Griechen, also eigentlich etwas, was man verachten musste. In der Bibel bekam es dann einen anderen Stellenwert. Demut bezeichnet meine Stellung vor Gott, wo ich erkenne, da ist ein Großer, der mich, ich sage doch mal, klein liebt und auch zurechtbringen muss, verändert, damit ich so werde, wie er es will. Ich will einige Missverständnisse von Demut sagen und dann noch einmal darauf eingehen. Demut bedeutet nicht, dass ein Christ immer den unteren Weg gehen muss. Manche haben ja so eine Vorstellung, wenn ich jetzt wirklich ganz radikal Christ werde, muss ich immer den unteren Weg gehen, immer nachgeben. Das finde ich schlecht. Wenn jemand immer den unteren Weg geht, wird er sicher oft auf dem falschen Weg sein. Es geht nicht darum, den unteren Weg zu gehen, sondern den Weg Christi zu gehen. Und da muss man fragen, was ist denn dein Weg für mich? Ich weiß von Eltern, die haben ihre Kinder aufgefordert, in der Schule, wenn sie verprügelt wurden von anderen, sich nicht zu wehren. Das finde ich ganz schlimm, sowas zu tun. Ich denke, dass ein Kind zum Beispiel auch von Christen sich wehren darf, soweit ich das verstehe. Aber ich würde ihm sagen, greife keine anderen Leute an. Ja, Sie können selber darüber weiter nachdenken, wie Sie das sehen. Demut heißt nicht immer den unteren Weg gehen. Ich denke an einen Handwerker, der von seinem Chef ausgenützt wurde bis zum Letzten und der dann Christ wurde. Er hat Jesus sein Herz anvertraut und als erstes hat Gott ihm klargemacht, du darfst deinem Chef nicht mehr immer nachgeben. Du wurdest ausgenützt und es hat mit Christsein gar nichts zu tun. Du musst diesem Chef jetzt zeigen, wo seine Grenze ist. Und dann hat dieser Handwerker angefangen, seinem Chef zu zeigen, wo seine Grenzen sind und dass er nicht mehr mit sich spielen lässt wie bisher, sich nicht mehr ausnützen lässt, sodass dieser Chef zum ersten Mal überhaupt Achtung vor diesem Handwerker bekam, denn jemand, den ich ausnützen kann, den verachte ich, aber ich achte ihn nicht. Aber jetzt sah er hier eine Grenze, die Gott gesteckt hat, sodass er ihn achten lernte. Demut heißt natürlich sicher auch, dass jemand irgendwo einmal verzichtet darauf, sein Recht durchzuboxen, weil er vergeben lernt. Weil er feststellt, wenn ich mein Recht durchboxe, gibt es hier vielleicht zwei Verlierer. Ja, auch wenn ich gewonnen habe, habe ich vor Gott verloren und der andere hat auch verloren, weil ich ihn besiegt habe. Insofern kann Gott manchmal die Einstellung verändern. Demut bedeutet nicht, dass jemand niedrig von sich denkt, im Sinne, ich kann sowieso nichts. Wenn jemand diese Einstellung hat, ich bin sowieso nichts, dann ist das eigentlich ein verkappter Hochmut, der sich in das Gewand der Bitterkeit kleidet. Denn wenn ich sage, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, mache ich ja eigentlich Gott Vorwürfe und sage, hör mal, meine Eltern haben mich nicht richtig erzogen, ich habe kein Selbstwertgefühl mitgekriegt, ich wurde zu wenig geliebt, deshalb konnte ich mich von diesen Eltern nicht ablösen. Lieber Gott, was hast du mir da eigentlich für einen Start in meinem Leben gegeben? Ich bin also eigentlich nicht zufrieden. Demut hat nichts mit mangelndem Selbstwertgefühl zu tun. Im Gegenteil, wenn ich demütig wäre, hätte ich nämlich ein Christusgefühl in meinem Leben und wüsste, dass ich sehr geliebt bin und in Gottes Augen wertvoll bin. Demut hat auch nichts mit Bequemlichkeit und Verantwortungsscheu zu tun, dass jemand sagt, oh, wenn Aufgaben zu verteilen sind, demütig sagt, ich bin dafür sowieso nicht berufen und nicht qualifiziert, ich kann das nicht, da wird es sicher andere geben, die das besser können. Das ist keine Haltung der Demut, sondern vielleicht mehr der Bequemlichkeit, sondern wenn jemand demütig ist, sagt er, ich denke, ich kann es nicht, aber wenn Gott mich dazu beruft, dann weiß er, dass ich das lernen werde. Und deshalb bin ich gespannt, was er an mir tun wird. Demut ist ein Geschenk Gottes, das in der direkten persönlichen Beziehung zu Jesus wächst. Ich würde mal sagen, die weltliche Schwester von diesem geistlichen Begriff Demut wäre Bescheidenheit. Bescheidenheit ist ja auch schon eine gewisse Lebenseinstellung, wo jemand in einer bestimmten Weise über sich denkt. Aber Demut ist ein Stück mehr, weil es meine Stellung vor Gott kennzeichnet. Und da sage ich, Herr, ich weiß, dass ich dich brauche, ohne dich bin ich eigentlich gar nichts zu deiner Ehre. Ich habe vorhin vorgelesen, Philipper 2, Vers 5 bis 11, wo es hieß, wir sollten gesinnt sein, wie Jesus gesinnt war, der sich vor Gott erniedrigt hat, um uns zu erlösen am Kreuz. Es war ein Beispiel von Demut. Also nicht ein niedrig gesinnt sein, sondern ein sich erniedrigen, um einem anderen zu dienen. Und darum ging es letztlich, wenn wir Demut lernen. Es geht nicht darum, sich selbst zu profilieren. Er warnt ja hier vor nichtiger Ehrbegierde. Ja, nach dem Motto, meine Bibelarbeit kam nicht an, mein Gebet wurde hier unterbrochen oder was weiß ich, was es auch im christlichen Bereich alles geben mag. Es geht darum, dass Christus sichtbar wird und nicht nur ich mich irgendwo profiliere. Und dann steht hier etwas, was sicher den meisten von uns mir auch Probleme bereitet. Da steht nämlich in der Demut, achte einer den anderen höher als sich selbst. Ist ja schon erstaunlich. Ich meine, wenn ich den anderen genauso hoch achten würde wie mich, ist das ja schon sehr viel, wenn ich ihn nicht weniger achte als mich. Aber dann heißt es hier noch höher achten als mich selbst. Das ist sicher etwas, was Gott uns beibringen muss, mir auch. Das hieße, dass wir einen anderen wichtig nehmen, vielleicht sogar, wenn er weniger begabt ist als wir. Dass wir danken lernen für das, was Gott ihm anvertraut hat. Dass wir seine Schwächen mittragen lernen, betend oder auch im Gespräch. Ich denke, dass Gott uns da helfen muss, weil das etwas ist, was uns völlig gegen den Strich geht. Zumindest mir, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Den anderen höher achten als sich selbst in der Demut. Nicht in einer falschen Einschätzung. Es geht nicht darum, falsche Dinge stehen zu lassen, ohne darüber zu reden. Das ist hier nicht gemeint. Es geht um die Person, nicht um die Sache. Jeder nicht nur mit dem Blick auf das Seine, sondern auch mit dem Blick auf das, was der anderen ist. Sünde bedeutet eigentlich immer Blickverengung. Ich schaue auf falsche Ziele und engagiere mich für falsche Ziele oder Personen. Und Glauben würde bedeuten, Gott öffnet mir den Blick für Jesus, dass ich ihn überhaupt einmal als meinen Erlöser kennenlerne. Er öffnet mir den Blick für das, was er in meinem Leben tun möchte und öffnet mir den Blick für seine Gemeinde. Und an der Stelle ist ja die Frage, jeder nicht nur mit dem Blick auf das Seine, sondern jeder auch mit dem Blick auf das, was der anderen ist. Im Straßenverkehr fällt mir das oft auf, wenn Leute ohne zu blinken rechts oder links abbiegen, die Spur wechseln, aus einer Parklücke rausfahren. Da denke ich, die haben auch nur sich selbst im Blick und den Blinker zeigen sie dann nur beim TÜV, damit er durchkommt und noch geht. Aber sie gefährden andere Personen. Die Frage ist, wie ist das in einer Gemeinde? Bin ich da auch so jemand, der nach rechts abbiegt, ohne zu blinken, der aus der Parklücke rausfährt, ohne ein Zeichen zu geben? Oder achte ich auf das, was das auch für andere bedeutet? Wie weit reicht mein Blick auch in eine Gemeinde? Da gibt es eine relativ einfache Testfrage, zumindest für mich persönlich. Mein Blick in eine Gemeinde reicht gewöhnlich so weit, wie mein Gebet in eine Gemeinde reicht. Und da kann ich überlegen, wofür bete ich denn mit? Und meistens betet man nur für die Bereiche, in denen man selbst vorhanden ist. Also vielleicht mal für einen Gottesdienst, vielleicht für irgendeinen Kreis, wo man hingeht. Und dann ist es schon sehr viel, wenn man darüber hinaus betet für einen anderen Kreis, in dem man nicht ist. Für einen anderen Leiter, unter dessen Führung man nicht steht. Aber dazu ermutigt Gott, Blick auf das, was der anderen ist. Ermutigung ist immer gut und ich denke, dass sie jeder von uns braucht. Eine Ermutigung heißt, gib nicht auf. 1. Korinther 15 steht, meine lieben Brüder, werdet fest, unerschütterlich, allezeit reich im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Das heißt, die wird nicht irgendwann völlig weggeputzt werden und da bleibt nichts übrig, sondern da geht es um die Ewigkeit. Und wenn Gott geehrt wird, dann wird es ja in der Ewigkeit weitergehen. Ermutigung könnte bedeuten, dass wir uns mehr füreinander öffnen. Wenn wir nach dem Gottesdienst nach draußen gehen, dann begegnen sich oft Leute, die sich kennen. Viele kennen sich nicht, die gehen dann genauso aneinander vorbei, wie sie das irgendwo auf der Straße auch tun würden. Und da wäre eine Ermutigung schon, vielleicht mal jemand anzusprechen, ihn zu fragen, wie er heißt, sich selbst vorzustellen. Auch wenn man nur über das Wetter redet, ist es immerhin ein Anfang, Kontakt aufzunehmen, den Gott weiterführen kann. Wir werden hier eine Aktion Neue Schritte starten, viele wissen das, im Oktober, so eine Telefonaktion, wo Taschenbücher verschenkt werden und wir einladen zu Gesprächskreisen. Da könnte man fragen, Herr, was möchtest du denn? Wo soll ich hier mich engagieren im Gebet oder auch in der Mitarbeit? Manche brauchte Ermutigung, um die stille Zeit, das heißt das Bibellesen, das er schon einige Tage liegen ließ, wieder aufzugreifen. Manche brauchte Ermutigung, um überhaupt gezielt zu beten, Herr, wo möchtest du mich denn einsetzen? Und da gibt es manchmal ganz einfache Dinge, mit denen man anfängt, praktische Dinge. Auch in so einer Gemeinde, ich mache mir da, hoffe ich, nichts vor, gibt es Dinge, die anerkannt sind. Ja, wenn jemand eine Bibelarbeit hält, fällt es auf in seinem Kreis, die sagen, oh, das war gut. Wenn jemand den Besen nimmt und hier den Weg kehrt, fällt es nicht auf. Man käme vielleicht noch nicht mal auf die Idee zu sagen, oh, das finde ich ja toll, einen Besen genommen und den Weg gekehrt. Nur als Beispiel. Das heißt, es gibt Dinge, die sind anerkannt und andere Dinge, die werden wenig beachtet. Gott führt uns so, dass wir das tun lernen, was er möchte. Vielleicht auch kleine Dinge. Ermutigung braucht jeder von uns. Es ist eine Ermutigung, um in einer Mannschaft mitzuspielen, in der wir gegen einen Gegner angetreten sind, der Gott entehren möchte, auch in unserem Leben. Aber Gott möchte uns ermutigen, gemeinsam ihn zu ehren, bildlich gesprochen uns die Bälle zuzuspielen, ihn als Trainer zu haben und seine Spielregeln zu beachten. So möchte ich das einfach weitergeben, diese Ermahnung in Christus, aber nicht nur als Ermahnung, sondern als Ermutigung, als Zuspruch und auch als Fürbitte, ihm weiter zu vertrauen. Hab Dank, lieber Herr, dass du weißt, wo jeder von uns an irgendeiner Stelle gemeint ist, wo es persönlich gilt, wo es gemeinsam gilt. Schenke, dass wir uns dir nicht verschließen und auch einander öffnen in der Weise, wie du es möchtest. Amen.